Letzte Woche wurde wieder eine Videonachricht der ISIS ins Netz gestellt, die die Hinrichtung von etwa 30 äthiopischen Christen aus Libyen zeigt. Erst im Februar wurden ebenfalls in Libyen auf grausame Weise 21 ägyptische Christen enthauptet. Wie reagieren wir auf solche Nachrichten? Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo eine der schlimmsten Christenverfolgungen der Kirchengeschichte geschieht. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Natürlich, das Mindeste, das wir tun können, ist, für die Verfolgten zu beten. Open Doors hat die christliche Welt zum Gebet für die Christen in Libyen aufgerufen. Und ich hoffe sehr, ihr habt die Gebetsmail gelesen und auch für diese Geschwister schon diese Woche gebetet. Immer mittwochs leite ich diese Gebetsmail von Open Doors an euch weiter. Ermutigt hat mich Mitte der Woche auch ein Artikel mit dem Titel »Warum ich mich heute als Christ outen will«. Bildredakteur Daniel Böcking erklärt darin, was der ISIS-Wahnsinn für seinen Glauben bedeutet. Danke, Joe, dass du diesen Link zu diesem Online-Artikel mir diese Woche zugeschickt hast. Ich lese uns mal ein paar Zeilen daraus vor. Dieser Text fällt mir nicht leicht, denn ich schreibe nicht als die Bild oder als neutraler Reporter, sondern als Christ, der mit dem ISIS-Wahnsinn überfordert ist. Auch mancher Kollege mag sich wundern, denn ich renne nicht täglich mit einem Schild durch die Redaktion, auf dem steht, guck mal, ich bin Christ und versuche jeden Tag aufs Neue mein Leben in den Dienst von Jesus Christus zu stellen. Ich bin nicht die Kirche und auch kein Lobbyist einer religiösen Organisation. Ich bin nur einer von Millionen Christen und zum ersten Mal schreibe ich darüber. Denn ich kann nicht länger die Füße stillhalten oder besser die Finger. Für mich ist es Zeit, laut von der Liebe Gottes zu erzählen und von der Vergebung durch Jesus Christus, von unseren Werten als Christen und warum sie genau jetzt so wichtig sind. Am liebsten würde ich zu jedem ISIS-Kämpfer gehen und ihm sagen, hör auf mit dem Wahnsinn, was du da tust und kehr um. Gott liebt auch dich und kann dir vergeben. Das, was du da tust, hat nichts mit Gott zu tun und ist in keiner Religion eine gute Tat. Okay, das ist unrealistisch, zumal die Aufmerksamkeitsspanne meines Gegenübers eventuell lebensbedrohlich kurz wäre. Aber dennoch macht es mich fassungs- und hilflos, wie stumm wir Christen derzeit das Morden beobachten. Mir geht es hier nicht um die politische Ohnmacht oder um das Entsetzen, das wir alle teilen, ob Christ oder nicht. Mir geht es konkret darum, dass wir Christen eine Botschaft mitzuteilen haben und viele trotzdem still sind, auch ich bisher. Haben wir Angst, uns zu unserem Glauben zu bekennen und entsprechend zu handeln, weil andere vermeintlich gläubige Menschen so unfassbar Böses anrichten, weil uns der Glaube unangenehm geworden ist, weil Religion plötzlich so oft nah am Fanatismus scheint? Ich hatte vor einigen Tagen die Ehre, Lord George Weidenfeld zuzuhören. Er sagte zur aktuellen Lage sinngemäß, ich verstehe diese Generation Christen nicht. Ich verstehe nicht, dass sie nichts tun. Da kam ich ins Grübeln. Es werden Christen ermordet, weil sie zu ihrem Glauben stehen und das soll keine Auswirkungen auf mein sichtbares Handeln als Christ haben? Das Neue Testament gibt uns keinen Kampfauftrag, im Gegenteil, es ruft zum Frieden auf, oft sogar zum Erdulden von Ungerechtigkeiten. Auch Christen haben das schon ignoriert und Furchtbares angerichtet, aber müssen wir deshalb heute still sein? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil, wieder und wieder werden wir in der Bibel aufgefordert, uns frei und ohne Angst zu Gott und Jesus zu bekennen und damit zu den Grundpfeilern der guten Nachricht, zu Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Auch dieses offene Bekenntnis ist eine Tat und der beste Anfang. Wie schön wäre es, wenn solche Botschaften Twitter und Co. überfluten, wenn wir von unserem Glauben berichten, indem es eben nicht um Rache oder Kreuzzüge geht. Jesus hat nicht Auge um Auge gepredigt, sondern die berühmten andere Wange, die wir hinhalten sollen. Er hat nicht verdammt, sondern selbst dem größten Sünder Hoffnung und Vergebung geschenkt. Ich habe für mich gelernt, was der Glaube in meinem Leben verändern kann. Wie mächtig die Liebe ist. Ich bete oft für ein Ende dieses Wahnsinns, für die Opfer und die, die in Angst vor ISIS leben müssen. Ich versuche auch, mit ehrlichem Herzen für die Täter zu beten, dafür, dass sie umkehren, ihre Grausamkeit bereuen und Vergebung erfahren. Ich bin nie allein mit meiner Wut und Verzweiflung und meiner Hoffnung auf eine bessere Welt. Aber ich war bislang auch nicht öffentlich damit. Soweit Daniel Böcking, ein kurzer Auszug aus diesem Artikel, der uns Christen eigentlich ermutigen soll, uns zu outen, auch gerade angesichts dieser grausamen Taten, die jetzt gerade in Libyen passieren. Die ISIS-Terroristen, die haben vor laufender Kamera Dutzende Christen enthauptet und erschossen. Und das in Libyen gedrehte Massaker-Video, das nannten sie eine Nachricht an die Nation des Kreuzes. Es hat mich sehr angesprochen und auch berührt, dass seit einigen Tagen eine überraschende Antwort von christlicher Seite durchs Netz die Runde macht. Sie ist an die ISIS gerichtet und der Inhalt könnte kein größerer Gegensatz sein. Es ist ein Aufruf zur Umkehr, eine Botschaft der Versöhnung. Innerhalb weniger Tage wurde sie bei Facebook 1,4 Millionen Mal aufgerufen. Lass uns mal dieses Video anschauen. Brief vom Volk des Kreuzes an ISIS. Die Welt spricht über euch. Eure apokalyptischen Träume und spektakulären Sünden erschüttern gerade den Mittleren Osten. Macht euch in eurem heiligen Krieg auf zum heiligen Boden. Kommt, Kinder Abrahams, kommt. Vom Volk des Kreuzes versammelt sich vor euren Toren. Liebe ist euch auf den Fersen. Wie ein rauschender Wind, der über den Pazifik zieht, von Hügeln des Ölbergs zu den Wüstenwinden Jordaniens, von den Zedern des Libanon bis zu den Seidenstraßen des Ostens, erscheint eine Armee, nicht Panzer, keine Soldaten, sondern eine Armee von Märtyrern, treu bis in den Tod, die eine Botschaft des Lebens überbringen. Das Volk des Kreuzes, komm, um an deinen Toren zu sterben. Wenn ihr unsere Botschaft nicht in Worten hören wollt, werden wir sie euch mit unserem Leben zeigen, die wir hingeben. Für jede Kehle, die ihr durchschneidet, für jede Frau, die ihr vergewaltigt. Das mit dem Buffering da? Schade. Kommt mit euren blutverschmierten Händen, kommt mit euren Augen voller Mordlust für das Volk des Kreuzes. Kommt, legt eure Gewehre und Messer nieder unter dem Kreuz. Eine Liebe, die überfällig und überwältigend ist, weht durch eure Städte. Wenn eure Sünden auch scharlachrot sind, können sie doch weiß wie Schnee gewaschen werden. Obwohl ihr euch Diener nennt, wird er euch zu Söhnen machen. Wohin kannst du fliehen vor seiner Liebe? Nicht mal die Dunkelheit kann dich verbergen. Kommt, Brüder, kommt. Strömender Regen ist zu hören, der eure Sünden wegnimmt und eure Wunden heilt. Ihr Sterbt für euren Gott, aber unser Gott starb für uns. Geschlachtet auf dem Altar, wo wir hätten sein sollen. Jesus Christus, Isa al-Masih, geht durch den Mittleren Osten. Okay. Leider hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich schicke euch mal den Link, dann könnt ihr den euch zu Hause nochmal anschauen. Es gibt Heilung für deine Sünden, o Bruder. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Abgesehen von Christus sind wir nicht besser als jeder Dschihadist. Christus wurde einmal gekreuzigt und für alle, um Sünder wie dich und mich zu Brüdern zu machen. Sogar dich. Gerade jetzt. Ein Brief vom Volk des Kreuzes an ISIS. Ein bewegendes Video hat leider nicht so geklappt. Wenn der so anfängt zu buffern und mittendrin unterbricht, ist die Atmosphäre weg. Hat man den Zusammenhang nicht mehr ganz. Funktioniert leider bei uns nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Aber diese Videobotschaft, die hat als Grundlage die Worte Jesu. Von wo denn? Aus der Bibel, das ist ja wohl klar. Das, was wir von Jesus wissen, ist aus der Bibel. Es ist aus dem Neuen Testament. Genau. Aus Matthäus 5. Ab Vers 34 bis 48, nee, 43 bis 48, da sagt Jesus: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zöllner oder die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Als ich dieses Video sah, letzte Woche, in Verbindung mit diesem Artikel von Böcking, da musste ich an dieses Wort denken. Es ist eigentlich ein Bibelwort, das ein Stück weit auch das Herzstück des christlichen Lebens ausmacht. Denn hier geht es um die Liebe. Es geht um diese Lebenskraft, die wir durch Gottes Geist bekommen haben und die jeden echten Christen kennzeichnet. Der dritte Satz in unserem Gemeindeslogan, wie lautet er? Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu allen Menschen. Zu allen Menschen? Zu allen Menschen. Das schließt auch unsere Feinde ein. Und dieses Bibelwort, das wir gerade hier gelesen haben, das begründet letztlich auch unseren dritten Satz in unserem Slogan. Und ich denke, diese Jesu-Worte von der Feindesliebe, die sind heute immer noch hochaktuell. Lasst uns etwas genauer anschauen. Jesus spricht ja da zunächst mal diese Verdrehung des alten Liebesgebots an. Ihr wisst, was es heißt, du sollst deine Mitmenschen oder deine Nächsten lieben und du sollst deine Feinde hassen. Die erste Hälfte dieser Aussage, du sollst deine Nächsten lieben, die steht in 3. Mose 19, Vers 18. Aber die Aussage, und deinen Feind hassen, das steht nicht im Gesetz, sondern das war eine falsche Auslegung der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Die jüdischen religiösen Leiter, Die hatten das Gesetz so verdreht, um es ihren eigenen sündigen Denkweise anzupassen. Sie begrenzten das Gebot der Nächstenliebe auf die eigenen Volksgenossen. Ein Jude war verpflichtet, einen Juden zu lieben, so lehrten sie. Sie versuchten diese Auslegung natürlich auch zu begründen und haben sehr wahrscheinlich an ein Wort wie Psalm 139, Vers 21 gedacht, wo es heißt, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen, mit äußerstem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Wir lesen ja auch die Psalmen, ich lese sie regelmäßig. Und dann kommt man in der Bibellese auf so einen Vers. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir die Befehle an das Volk Israel verstehen, die kanaanitischen Bewohner auszurotten, als sie damals das verheißene Land einnahmen? War die Auslegung der Pharisäer vielleicht doch nicht so falsch? Ich denke, es ist sehr wichtig, diese unterschiedlichen Befehle und auch diese Worte aus den sogenannten Rachepsalmen von einem juristischen Hintergrund zu verstehen und niemals von einem individuellen. Es ging dem Psalmisten um die Ehre Gottes und sein Eifer, um das Haus Gottes, der war richtig spürbar. Das trieb ihn hin zu schreiben, dass er die hasst, die auch Gott hassen. Es waren seine spontanen Emotionen. Auch Jesus verwendet ziemlich harte Worte in Matthäus 23, als er seine Wehrufe über die Pharisäer ausspricht. Ihn erinnert euch vielleicht. Und ich denke, Gott hat auch das Recht, Gericht zu üben, wenn das Maß voll ist und die Sünde bestraft werden muss. Nur das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer war ihre Unfähigkeit zu unterscheiden, wann Gott juristisch spricht und wann nicht. Und sie wendeten das juristische Prinzip auf die gewöhnlichen Dinge des Lebens in ihrem Alltag. Sie hatten also dieses Gebot der Nächstenliebe, wie es im Gesetz vorgeschrieben war, verdreht, ihre eigene Interpretation hinzugefügt. Und nun kommt Jesus. Und er sagt, die eigentliche Absicht von 3. Mose 19, Vers 18, dass die sich sogar zu den eigenen Feinden erstreckt. Eigentlich war das auch keine neue Lehre, denn auch das Alte Testament lehrte, dass das Gottesvolk seinen Feinden Gutes tun sollte, zum Beispiel in Sprüche 25, 21. Wenn ein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Hier in unserem Text, in Vers 44, sagt dann unser Herr, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist die Aufforderung hier zur grenzenlosen Nächstenliebe. Und vielleicht hat sich damals auf dem Berg manche gefragt, wie soll man das verstehen, Jesus? Was du da verlangst, das ist doch unmöglich. Die Menschen in Palästina lebten damals unter einer ziemlich strengen, brutalen römischen Besatzungsmacht. Durch die Guerilla-Aufstände der Zeloten wurden die Römer gezwungen, die Schraube immer enger zu ziehen. Das haben sie mit Freude gemacht. Und nun kommt einer her und sagt, liebt eure Feinde, liebt diese Römer, liebt die ISIS und betet für die, die euch verfolgen. Ich soll lieben, die, die mich anspucken, die ein Schwert durch meinen Leib stechen, die meine Kehle durchschneiden, die mich plündern und foltern. Meinst du das wirklich wörtlich, Jesus? Und Jesus würde sagen, ja, das meine ich wörtlich. Mit dieser radikalen Aussage hebt Jesus die damals übliche Grenze zur Nächstenliebe auf. Das Gebot wird von Jesus sozusagen entschränkt. Und zwar wird es in einer Radikalität entschränkt, die keine Grenze für die Liebe mehr anerkennt. Das ist der Sinn des Wortes, liebet eure Feinde. Wir tun uns schwer damit. Ich tue mich schwer damit. Aber ich weiß, an diesem Wort habe ich meinen Glauben zu buchstabieren. Wenn ich fast jede Woche höre, dass schon wieder Menschen von der ISIS enthauptet wurden, da spüre ich alles andere als ein warmes Gefühl der Zuneigung für diese Terroristen. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass Gott Feuer vom Himmel auf diese Barbaren fallen lässt. Gefühlsmäßig stehe ich manchmal genau da. Wir können nicht aus uns heraus unsere Feinde lieben. Das ist unmöglich. Und doch fordert uns Jesus ja auf, unsere Feinde zu lieben. Es ist wichtig, sich genauer zu überlegen, was meint Jesus mit dieser Liebe? Was ist das für eine Liebe, von der er spricht? Ich hoffe, wir wissen es alle hier. Es wurde schon oft genug gepredigt. Er spricht von einer ganz bestimmten Liebe. Er spricht von der Agape-Liebe. Und was ist das für eine Liebe? Nun, es ist definitiv nicht die Liebe, die uns auf natürliche Weise mit den Hormonen mitgegeben ist, wie bei Eros, der Liebe zwischen Mann und Frau, oder wie bei Philos, der Liebe zwischen Verwandten, sondern diese Liebe, sie kommt von Gott. Es ist eine Liebe, die uns von Gott geschenkt wird. Es ist die göttliche Liebe, die durch den Heiligen Geist in jedem echten Nachfolger wohnt. Und diese Liebe ist mehr als ein Gefühl. Sie ist letztlich eine übernatürliche Lebenskraft. Und sie lässt sich weder mit moralischer Leistung noch mit willentlicher Anstrengung produzieren, sondern nur in der gelebten und der geglaubten Christusbindung erfahren. Verstehen wir das, liebe Geschwister? Ohne Jesus lässt sich dieses Wort, liebt eure Feinde, in der Praxis weder leben noch durchhalten. Nun finde ich es so genial, dass Jesus uns hier nicht nur zur Feindesliebe auffordert, sondern er gibt uns zugleich auch eine Wegbeschreibung an die Hand. Erkennen Sie, was ist diese Wegbeschreibung? Liebt eure Feinde? Und betet. Es ist das Gebet. Betet für die, die euch verfolgen. Manchmal bleibt nichts mehr, als nur für unsere Feinde zu beten. Da lässt sich mit Worten und Taten vielleicht nichts mehr machen. Dann bleibt nur noch das Gebet, aber das ist ja nicht nichts. Die Fürbitte, haben wir auch erst unlängst hier wieder gehört, ist eine Tat der Liebe. Spurgeon hat einmal gesagt, Gebet ist der Vorläufer oder der Vorbote der Barmherzigkeit. Ich denke, er hatte recht. Es ist schwierig, jemanden zu hassen, wenn man für ihn betet. Habt ihr das schon mal probiert? Ich meine jetzt nicht diese Gebete, Herr, lass ihn jetzt auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall erfahren. Oder was weiß ich. Ich hoffe, niemand betet auf die Weise. Mindestens zwei Dinge passieren, wenn wir ehrlich vor Gott treten und für unsere Feinde beten. Zum einen bitten wir Gott, dass er demjenigen, der uns gerade böse gesinnt ist, der mir gerade Böses tut, dass er dem Gutes schenkt. Dass er sich dieser Person erbarmt und dieser Person wieder auf den rechten Weg hilft. Wir tun dieser Person etwas Gutes, wenn wir für sie beten. Wenn Gott will, kann er sie und er kann auch die Umstände verändern. Zum anderen verändert das Gebet auch uns. Und das ist noch wichtiger. Weil das Gebet, es entzieht das Gift aus unserer Haltung dem Feind gegenüber. Wenn wir aufrichtig für den anderen beten, wird Gott durch seinen Geist unser Innerstes umstimmen und wir werden plötzlich Mitleid empfinden für denjenigen, der uns Böses antun will. Wir sind bereit, dann andere Worte zu beten als: Ah, ich hasse diese Person. Eine Kraft, die nicht natürlichen Ursprungs ist, wird freigesetzt. Und wenn wir das tun, für den beten, dann üben wir uns letztlich in der Christusähnlichkeit. Denn dann tun wir genau das, was Jesus uns nicht nur gepredigt, sondern auch vorgelebt hat und was er auch jetzt noch tut. Was tut denn Jesus? Was tut er als unser Hohepriester? Er verwendet sich für uns. Und wir alle kennen die bekannten Worte, die Jesus am Kreuz betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Gebet für die Feinde. Und bis auf den heutigen Tag verwendet sich unser Herr für uns. Jesus hat gesagt, dass wir ihn nachahmen sollen. Er hat gesegnet, wo er verfolgt wurde. Er hat uns gesagt, dass wir es auch tun sollen, weil er uns dazu befähigt durch seinen Geist und seine Liebe. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Lebenskraft, die Agape-Liebe durch das Gebet wirklich freisetzen in unseren Konflikten, dann handeln wir nicht nur Christusähnlich, sondern wir werden auch innerlich frei. Wir werden mehr und mehr frei, dem anderen unvoreingenommen zu begegnen. Jetzt lass uns mal konkret nachdenken. Denk mal darüber nach, ob es irgendeinen Menschen gibt, dem wir etwas nachtragen oder der uns feindlich gesinnt ist und ob wir es dann wie alle Welt halten, wie du mir, so ich dir. Wenn du mir das gesagt hast oder getan hast, dann wirst du das Gleiche von mir zurückkriegen. Dann trage ich dir das auch noch nach. In 30 Jahren können wir diejenigen, die uns enttäuscht und verletzt haben, annehmen? Können wir für sie beten? Können wir ihnen das Beste wünschen, das Gute? Wie schon gesagt, diese Aufforderung Jesus, ja, zur Nächstenliebe, die können wir nur folgen, wenn wir uns an Christus binden und wenn wir durch den Geist Gottes das Neue, das er in uns hineingelegt hat, freisetzen. Jesus fährt fort in den Versen 45 bis 48 und er begründet seine Aufforderung für diese grenzenlose Nächstenliebe. Das ist das Dritte. Warum sollen wir unsere Feinde lieben und für sie beten? Nun, unsere Feinde zu lieben, zeichnet uns aus als echte Kinder Gottes. Jesus sagt ihr eigentlich, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, wenn ihr die liebt, die euch hassen. Und deshalb mag ich dieses Video so, das ich mitgebracht habe und ich hoffe, ihr könnt es zu Hause dann noch anschauen. Wir lieben nicht unseren Nächsten, um ein Kind Gottes zu werden, wohlgemerkt, sondern weil wir schon zu der Familie Gottes gehören, können wir auch die lieben, die uns verfolgen. kommt also zum Ausdruck, wer wir sind. Wenn wir zur Familie Gottes gehören, wenn Gott unser Vater ist, dann haben wir auch eine Wesensähnlichkeit mit dem Vater. Die kommt durch seinen Geist, der jetzt in uns lebt. So wie mein Sohn Ähnlichkeit mit mir hat. Oft auch in den Dingen, wo ich mir wünschte, er hätte keine Ähnlichkeit mit mir. Aber so wie unsere Kinder Ähnlichkeit mit uns haben, so sollen wir auch als Kinder Gottes unserem Vater ähnlich sein. Wenn wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, für unsere Verfolger zu beten, dann zeigen wir im Grunde, dass wir zur Familie Gottes gehören. Denn Gottes Liebe ist Feindesliebe. Ist so. Erinnern wir uns an Römer 5, Vers 10, dort schreibt der Apostel Paulus, dass wir mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden sind, wann? Als wir noch Feinde waren. Zweite Begründung, die Feinde zu lieben gehört zum Wesen Gottes und wir werden eigentlich jedes Mal daran erinnert, wenn die Sonne aufgeht oder wenn der Regen vom Himmel fällt. Denn Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, ist wie so ein Sonnenaufgang, wie ein erfrischender Regen, der sich auch an solche verschenkt, die Gott ignorieren und sogar ihm feindlich gesinnt sind. Auch die ISIS, die Terroristen, die Atheisten, sogar die Satanisten erfahren Gottes allgemeine Liebe und Gnade. Und wenn Gott das tut, wie viel mehr sollten wir darauf bedacht sein, ich sage es mal so, in unserer Umgebung ein Klima zu schaffen, das von dieser Liebe motiviert ist, denn nur dadurch können wir unsere Feinde zu Freunde machen. Jesus führt hier noch eine dritte Begründung an, warum wir unsere Feinde lieben, für sie beten sollen. In den Versen 46 bis 47 sagt er uns, dass genau das uns von aller Welt unterscheidet. Das ist das Besondere an einem Christen. Nicht, dass er jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, wobei das auch sehr, sehr wichtig ist. Oder seine Spende abgibt oder seine Kirchensteuern zahlt. Sondern diese Andersartigkeit eines Nachfolgers Jesus kommt besonders dadurch zum Ausdruck, dass wir eine Liebe ausstrahlen. Auch denen gegenüber, die uns nicht wohlgesonnen sind. Dass wir auch diesen Menschen, unseren Feinden, das Beste wünschen. Ihnen unser Wohlwollen wünschen. Wenn wir als Christen uns an dieser Stelle nicht unterscheiden, leben wir eben genauso wie alle Welt, wie die Zöllner, wie die Heiden, sagt Jesus, wie die Jungs von der Mafia und auch wie die Terroristen. So wie die allgemeine Liebe unseres Vaters im Himmel eben grenzenlos allen Menschen gilt, dürfen wir die Liebe nicht nur auf unsere Freunde und Familie begrenzen. Da ist es doch relativ einfach. Kann auch manchmal schwierig werden, ja? Es gibt viele Menschen, die innerhalb der Familie riesengroße Konflikte haben. Aber das Normale ist, dass man ja, für die eigenen Leute ja Liebe empfindet. Das ist normal, kann auch der natürliche Mensch. Oder für die Glaubensgeschwister. Auch das sollte das Normale sein. Aber Jesus sagt, eure Liebe muss über das hinausgehen. Nicht nur die deutschen Bürger, nicht nur die Glaubensgeschwister, nicht nur die eigenen Familienmitglieder, sondern genauso sollt ihr alle lieben, wie Gott das tut. Dadurch unterscheiden wir uns von aller Welt. Das ist das Besondere an einem Christen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich denke, die entscheidende Testfrage, die sich aus diesem Text ergibt, die sollten wir uns schon persönlich stellen. Gibt es etwas an mir, gibt es etwas in meinem Leben, das sich nicht auf natürliche Weise erklären lässt? Und das ein Nicht-Christ eben nicht so ohne weiteres vorweisen kann. Wenn wir uns gar nicht von der Gesellschaft abheben, dann kann es sein, dass wir vielleicht dieses neue Leben, das Jesus uns schenkt, noch nicht in uns haben. Es gibt ja viele Menschen, die denken, ein Christ zu sein, das ist jemand, der einfach an die Existenz Gottes glaubt, der moralisch gut ist, gerecht, aufrichtig ist. Aber das macht aus einem Menschen noch keinen Christen. Ein Christ unterscheidet sich von einem Nicht-Christ in seiner Liebe zu Gott und zu den Menschen. So einfach ist es. Das ist der große Unterschied. In unserer Liebe zu Gott und unserer Liebe zu den Menschen unterscheiden wir uns von dieser Welt. Ich möchte noch einen Punkt einführen, der nicht im Text hier enthalten ist, aber den ich ebenfalls wichtig finde. Er steht an anderen Stellen der Bibel. Die Feinde zu lieben heißt nicht, die Wahrheit zu kompromittieren. Jesus hat uns die Feindesliebe befohlen und zugleich ist damit aber nicht das Wort geredet, die Sünde, das Unrecht zu akzeptieren oder zu tolerieren. Wir brauchen da nur an Jesus im Tempel zu denken, wie er die Händler mit der Peitsche vertrieb oder an seine Wehrufe, ich habe es ja schon erwähnt, in Matthäus 23 gegen die Pharisäer oder an den Johannesbrief. In seinem zweiten Brief schreibt er, dass wir Abstand von Irrlehrern haben sollen, um uns nicht mitschuldig zu machen. Diese Hinweise sollen genügen, um deutlich zu machen, dass wir als Menschen, dass wir als Christen alle Menschen, auch die Irrlehrer, zu lieben haben, ohne dabei Lüge und Ungerechtigkeit und Grausamkeit und Ähnliches mehr zu akzeptieren. Wir dürfen also dieses Wort Jesu nicht zu einem billigen Harmoniegerede verkommen lassen, das zu allem und zu jedem Unrecht schweigt und sich nicht einmischt, wenn die Ungerechtigkeit zum Himmel stinkt. Wir dürfen dieses Wort von der Feindesliebe nicht gegen die Wahrheit ausspielen. Wahrheit und Liebe, die gehören zusammen, die müssen auch im Gleichgewicht bleiben. Zur Wahrheit und zur Liebe sind wir definitiv aufgerufen. Und das ist eben die schwere Arbeit, Nein zu sagen, deutlich Nein zu sagen zu den bösen Taten und Ja zu sagen zu den Menschen. Ja zu sagen zu, egal was für Sünde er ihn umhertragen, ich sage es mal provokativ, Ja zu sagen zu einem Homosexuellen, der in unsere Gemeinde kommt, herzlich willkommen. Wir lieben dich. Aber wir sagen ganz klar Nein zu der Sünde der Homosexualität. Und wisst ihr, wenn wir uns so äußern, auch als Christen, die Welt nimmt uns das nicht ab. Die sagen, das geht nicht. Man kann nicht Nein sagen zur Sünde und Ja sagen zum Sünder. Aber es geht doch. Jesus hat es uns vorgelebt. Sie verstehen nur das nicht. Sie können es nicht verstehen, weil sie den Geist Gottes nicht haben. Aber es ist sehr wohl möglich, eine klare Haltung der Sünde gegenüber zu haben und trotzdem den Menschen zu lieben. Weil wenn wir genau in unseren Pool hineinschauen, in unser tiefstes Herz, da müssen wir alle zugeben, da gibt es noch einige Dinge. Vielleicht sind es nicht solche Sünden wie Homosexualität oder was weiß ich, die so plakativ sind und über die man spricht und sie als Sünde bezeichnet. Aber schon diese Herzenssünden, diese Beziehungssünden, der Neid, der Streit, der Zorn, alle diese Dinge, die da so tief drin sitzen, die sind genauso Sünde. Also das bloß so als Ergänzung. Wir stehen vor Gott und wir werden einmal, wir haben jetzt schon eine Beziehung zu ihm und wir werden in Ewigkeit mit ihm zusammenleben. Einzig und allein auf der Grundlage des Werkes der Erlösung, das Jesus uns geschenkt hat und das wir hier auch jeden zweiten Sonntag hier feiern, weil er uns Gnade schenkt. Und das ist die Grundlage, das ist das Evangelium. Nur ein letztes. Die Feinde zu lieben lässt uns geistig reifen und zu unserem Vater im Himmel und unserem Vater im Himmel ähnlicher werden. Der Vers 48, da sagt Jesus: Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist also sozusagen der atemberaubende Gipfel, auf den uns Jesus hier führt. Und wir müssen vorsichtig sein, diesen Vers nicht in die Richtung zu interpretieren, als könnte man hier auf dieser Erde Vollkommenheit im Sinne von Sündlosigkeit erlangen. Das Wort hier vollkommen kann auch vollständig, kann auch reif bedeuten. Vollkommenheit ist hier die geistliche Reife, und sie ist etwas, was wir uns nicht irgendwie mit unseren Leistungen erarbeiten können, sondern die aus dem Geist kommt und die einen Christen befähigt, gottähnlicher zu werden. Sie erinnert uns ein bisschen an das, was Gott in 3. Mose 19 sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Im Grunde so wie das Volk Israel im Alten Testament auserwählt und abgesondert wurde, um etwas von Gottes Charakter in dieser Welt zu reflektieren, so sollen auch wir Christen etwas von Gottes Heiligkeit, von seiner Liebe ausstrahlen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ebenfalls eine radikale Aussage. Und die bringt mich persönlich immer wieder zur Erkenntnis meiner geistlichen Armut und zu dem aufrichtigen Bekenntnis: Herr, ohne dich schaffe ich das nie. Wir können das, was Jesus hier lehrt, die Feinde zu lieben, nie aus eigener Kraft leben. Adrian Plasser beschreibt das in seiner unnachahmlichen Art so: Meine Erfahrung mit der Feindesliebe deckt sich in etwa mit meiner Erfahrung damit, ganz allein Klaviere von einem Zimmer ins andere zu transportieren. Habt ihr schon mal probiert? Ich meine jetzt nicht so ein E-Piano, das ist vielleicht etwas leichter, aber so eins, wie wir oben im ersten Sonntagsraum haben, unser Klavier, also das klassische Klavier, meine Güte. Also das auch nur 2 Meter zurück, ist schon ein Akt. Es ist zermürbend, harte Arbeit, sagt Plass. Auf halbem Weg wünschte man sich, man hätte nie damit angefangen. Doch am Ende hört man Musik an einem Ort, wo man bisher nie welche gehört hat. Jesus zeigt uns hier, wie wahres Leben, eigentlich das Leben in seinem Reich, im Reich Gottes aussehen soll. Ein gerechtfertigtes Leben, das von innen kommt und nicht nur einen frommen Anstrich hat. Er stellt uns ein Leben hier vor, und während er das tut, kommen wir Menschen an unsere natürlichen Grenzen und wir sagen: Ich kann das nicht. Das übersteigt meine natürlichen Fähigkeiten. Jeder am Menschen orientierte Maßstab wird uns hier eigentlich aus der Hand geschlagen. Aber die wunderbare Botschaft des Evangeliums ist, dass Christus den absoluten Maßstab der Gerechtigkeit zu unseren Gunsten vollkommen erfüllt hat. Und durch seinen Geist hat er uns auch befähigt, geistlich zu reifen und dem Vater ähnlicher zu werden. Und das heißt auch, unsere Feinde lieben zu lernen. Und das fängt damit an, dass wir einfach für sie beten. Die Videobotschaft an die ISIS-Terroristen ist eine klare Anwendung dieses Bibelwortes. Und Daniel Böcking haben die Berichte über die Märtyrer in Libyen motiviert, sich als Christ zu outen und zu bekennen: Das ist unsere Botschaft. Wir glauben an einen Gott der Liebe und der Vergebung. Und das ist eigentlich meine Absicht mit dieser Botschaft heute. Dass wir neu motiviert werden, einfach uns zu outen, gerade angesichts dessen, was heute da im Nahen Osten passiert, was in Libyen passiert, zu sagen: Unser Gott ist anders. Ich oute mich als Christ, hier und jetzt. Ich schäme mich nicht. Ich glaube an einen Gott der Liebe. Ich glaube an einen Gott der Vergebung. Wir dürfen nicht schweigen und den Schwanz einziehen und meinen, naja, dann kommen alle diese Totschlagargumente, Christen haben das auch getan und was weiß ich. Nein, wir haben eine andere Botschaft, die Botschaft des Evangeliums. Wir möchten uns am Ende dieser Predigt einladen. Die Zeit nehmen wir uns, einfach noch einige Augenblicke im stillen Gebet zu verbringen. Beten wir in der Stille für die Angehörigen der ermordeten Geschwister in Libyen. Das sind Märtyrer. Beten wir für die Verfolgten dort. Und beten wir auch für die Mörder. Beten wir für diese ISIS-Terroristen. Wenn sie nicht zu Jesus finden, werden diese Männer alle in der Hölle schmoren. Und vielleicht fällt dir auch jemand ein, und das ist jetzt vielleicht näher, persönlicher, mit dem du einen Konflikt hast. Eine Person, von der du weißt, die kann mich nicht leiden. Und vielleicht kannst du sie auch nicht leiden. Ein Arbeitskollege in der Schule, jemand aus deiner Verwandtschaft, keine Ahnung, ein Nachbar. Bitte unseren Herrn, die Kraft des Geistes in dir freizusetzen, um auch diejenigen lieben zu können, die dich verachten, vielleicht verschmähen, beleidigen. Bitte für diese Person, die dir so viel Feindseligkeiten entgegengebracht hat. Bitte Gott, dass er ihnen Gnade und Erbarmen schenkt. Ich werde dann noch mehr im lauten Gebet abschließen. Lieber Jesus, wie muss es dein Herz schmerzen, wenn du siehst, wie viel Leid gerade dieser Welt passiert, wie viele deiner Kinder in Angst leben, weil sie verfolgt werden, weil sie getötet werden. Herr, wir sind erschüttert immer wieder, wenn wir diese Nachrichten hören, wie gerade die ISIS-Terroristen Christen entführen und auf grausame Weise ermorden. Aber ich bin sicher, Herr, wenn sowas Grausames passiert, bist du genau dort. Du bist diesen Märtyrern ganz, ganz nahe. Und im Grunde durch ihre Haltung verherrlichen sie dich. Das Gesicht dieses einen Mannes, der dort betet, kann ich einfach nicht vergessen. Es ist erkennbar, dass du ihm ganz, ganz nahe bist. Und Herr, du hast Mitleid auch mit diesen Mördern. Sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Und wir können dich nur anflehen, erbarme dich ihrer. Lass sie irgendwie auch diese Botschaft, die Christen ins Netz gesetzt haben, sehen. Und auch als Statement verstehen. Du kannst ihnen das Herz öffnen. Wir können letztlich nur beten für sie. Wir können dich anflehen, dass du Erkenntnis schenkst für die Wahrheit und dass sie berührt werden von deiner Liebe. Und Herr, du kennst unser kleines Leben hier. Wir alle stehen im Alltag, morgen ist wieder Montag. Und du kennst und weißt unsere Beziehungsgeflechte in den Familien, am Arbeitsplatz, wo auch immer, wo es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, den wir eher als Feind empfinden und weniger als Freund. Herr, durch deinen Geist willst du uns befähigen, auch diejenigen zu lieben, die uns feindlich gesinnt sind. Lass uns dadurch einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Herr, wir wollen uns gerade durch die Liebe, die du in unser Herz ausgegossen hast, als Christen erkennen, erkennbar machen, weil diese Liebe rüberkommt, weil sie ausstrahlt, weil sie gespürt wird. Wenn wir auf unser Fleisch, auf unsere natürlichen Fähigkeiten schauen, dann wissen wir, das schaffen wir nie, das können wir nicht. Aber Herr, weil wir wissen und glauben, dass du uns deinen Geist gegeben hast, nehmen wir dieses Wort an und wollen es durch deine Kraft auch anwenden. Durch die Kraft deines Geistes, durch das Neue, das du in uns geschenkt hast. Und das dir zur Ehre, damit du geehrt wirst und wir unseren Auftrag hier mit Freude erfüllen. Amen.